Erinnere ich mich an meine ersten Computer oder Konsolen zurück, dann schwirren mir da Gedanken rund um meinen C64, den Amiga 500 oder irgendwann vielleicht auch mal mein SNES durch den Kopf. Und ich wette, dass es da einigen, die damals dabei waren, wahrscheinlich ganz ähnlich gehen wird. Nicht weit weg von uns, drüben auf der Insel, da waren C64 und Co. bei Interessierten in den 80ern natürlich auch ein Ding. Aber da gab es noch was anderes, was zu der Zeit hier weniger populär war. Kleine, kompakte und vor allen Dingen sehr günstige Computer aus dem Hause Sinclair. Heute geht's bei Pat One Please um einen genialen wie störrischen Erfinder und Unternehmer, der bisweilen auch recht stur und egozentrisch sein konnte. Seine Erfolge im Computersektor der frühen 80er Jahre und auch Sachen, die vielleicht nicht richtig prickelnd liefen. Es geht um Sir Clive und sein Specky.
Pat One Please, der nächste Retro-Podcast von und mit der Tort.
In der Vorbereitung für diesen Podcast fielen mir so ein paar kleine Parallelen auf, die mich an die Geschichte von Commodore erinnerten. Sowohl Jack Tramiel, damals CEO von Commodore in den Staaten, als auch Clive Sinclair hatten sich vor ihrem persönlichen Computerzeitalter Namen mit Taschenrechnern gemacht. Außerdem verfolgten beide die Prämisse, die Preise ihrer Produkte radikal drücken zu müssen, um sie so einem möglichst breiten Publikum verfügbar zu machen. Gerade bei den Heimcomputern der frühen 80ern, mit denen viele noch gar nicht so richtig wussten, was sie mit ihnen anfangen sollten, ist das sicherlich nicht die schlechteste Idee gewesen. Ein wohlüberliefertes Zitat von Jack Tramiel ist daher wahrscheinlich auch nicht ohne Grund: We need to build computers for the masses, not the classes. Teil des Konzepts war auch gnadenlose Geschwindigkeit. Teils unfertige, unausgereifte Produkte wurden so als vermeintlich serienreife Massenprodukte mit wenigen Monaten Vorlauf bis zum Release angepriesen und beworben. Die Ingenieure, die bekommen das schon irgendwie hin, seht halt zu, dass ihr Gas gebt. Vermutlich enden da die Parallelen auch schon, denn charakterlich lagen die beiden wahrscheinlich meilenweit auseinander. Sinclair war anders als Tramiel vielmehr der Techniker, Bastler und Erfinder. Tramiel war eher der Geschäftsmann. Naja, und diese Daniel-Düsentrieb-Manier, die war wahrscheinlich jedoch Fluch und Segen zugleich für Clive. Der Executive. Sinclairs 1972 auf den Markt gebrachter Taschenrechner war technisch echt clever umgesetzt. Nicht nur zeichnete er sich durch seine Kompaktheit aus, denn er war so klein und leicht, dass er als einer der ersten tatsächlich in der Hemdtasche Platz finden konnte. Das wirklich Clevere, das steckte aber in ihm und machte die kompakte Größe überhaupt erst möglich. Sinclair erkannte, dass der verwendete Chip, welcher die Berechnungen durchführte, einige Zeit auch ohne Strom auskam. Wechselte man nur schnell genug die Batterien, so konnte man seine Berechnung ohne Datenverlust einfach fortführen. Mit der Erkenntnis baute Clive die Schaltung um und pulste den Chip. Will sagen, Strom gab es nur noch in kurzen Intervallen, also eben gepulst. Für den Nutzer hatte das keine Nachteile, aber der Stromverbrauch, der sank von 350 mW auf jetzt nur noch 20 mW. Das ermöglichte den Betrieb via Hörgerätebatterien und eben in sehr kleinem Formfaktor. Miniaturisierung fasst das ganze Konzept gut zusammen und zieht sich wie ein roter Faden durch seine Geschichte. Genauso übrigens wie schreckliche Keyboards und Tasten, aber dazu später mehr. Denn auch der Executive hatte so komische Nupsi-Tasten, die irgendwie eher unpraktisch wirkten. Trotzdem, der Taschenrechner, der wurde zum großen Erfolg für Sinclair Radionics, wie seine Firma damals noch hieß. Weniger erfolgreich und damit zum ersten Mal so richtig gefährlich für sein Unternehmen sollte hingegen die Black Watch werden. Wieder waren die prägenden Leitmotive des Technikers Clive für das Uhrenprojekt Futurismus und Minimalismus. Raus kam eine, wie ich finde, aus heutiger Sicht nett anzusehende kleine Armbanduhr im schwarzen Kunststoffgehäuse. Letzteres wirkt allerdings ein bisschen billig. Das obere Drittel macht ein bläulich schimmerndes Kunststoffglas aus, unter dem so cool fluoreszierende rote 7-Segment-Anzeigen Datum und Uhrzeit anzeigen konnten. Die Uhr, die kam fertig zusammengebaut und als Bausatz. Damals nicht unüblich für Sinclairs Produkte. Nur blöd, die Uhr, sie war zu teuer, als sie 1975 auf den Markt kam und technisch nicht ausgereift und anfällig. In der Folge brach das Konstrukt zusammen. Die knappen Margen wurden durch Rückrufe und Reklamationen aufgefressen. Sinclair Radionics stand kurz vor der Insolvenz. Wäre das staatliche National Enterprise Board, kurz NEB, ein Jahr später nicht mit einer Beteiligung von 43% an der Firma eingestiegen, was ihnen die Möglichkeit eröffnete, die bereits seit 10 Jahren umherschwirrende Idee in ein fertiges Produkt zu münzen, den tragbaren Fernseher für unterwegs, den Microvision TV1. Sinclair wollte bei der Ausrichtung seiner Firma jedoch unabhängig bleiben und seine Vision mit Blick auf den Heimcomputermarkt weiter verfolgen. Dort sah er große Potenziale. So gründete er die Science of Cambridge Limited. Im selben Jahr kam dann mit dem MK14 auch sein erster Computer auf den Markt, als Bausatz. Richtig spannend sollte es dann erst mit dem ZX80 werden, der 1980 auf den Markt kam. Science of Cambridge hieß nun Sinclair Research Limited. In dem kleinen Computer arbeitete ein Zilog Z80 mit 3,25 MHz. Der Rechner wurde nur bis 81 produziert und kostete hierzulande um die 500 D-Mark, wenn man ihn denn bekam. Denn offiziell vertrieben wurde er hierzulande nicht. Nur einzelne Importeure brachten ihn in Eigenregie in kleinen Stückzahlen auf den deutschen Markt. Aber, und das ist das Ding, in Großbritannien war das System für 99 Pfund als Bausatz oder für 129 Pfund betriebsbereit zu haben und damit eine echte Kampfansage an die Konkurrenz. Dafür bekam man dann 1 Kilobyte Arbeitsspeicher, der theoretisch auf 16 Kilobyte hätte erweitert werden können. Grafisch waren 32 x 24 Zeichen drin. Monochrom natürlich. Grafiken konnten mit speziellen Grafikzeichen dargestellt werden. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, das hört sich ja gar nicht mal so dolle an, dann bedenkt, wir sind hier wirklich am Anfang des Homecomputer-Zeitalters. Wenn ihr denkt, der C64 ist ja schon ein alter Hund, den gab es erst 2 Jahre später zu haben. Der ZX80 sah sich eher in Konkurrenz mit Systemen wie dem Acorn Atom, Commodore PET oder dem Texas Instruments TI-99-4. Alle Systeme mit dem Anspruch, weniger einen Massenmarkt zu bedienen, als eher technisch ambitionierte Nutzer anzusprechen. Der ZX80 hatte so eine eigene kleine Nische gefunden. Ja, aber um diesen Kampfpreis anbieten zu können, da zog der gute Clive mal wieder alle Register. Der ZX80 kommt in einem dünnen, kleinen, buckeligen, weißen Gehäuse, das auf nötigste Minimum beschränkt ist und die Hauptplatine gerade mal so umschließt. Teil des Rechners ist eine fest verbaute Tastatur, genauer gesagt eine Folientastatur. Ich habe kein ZX80 hier, aber ich stelle mir das Tippen darauf derart ätzend vor, dass ich mir nicht ausmalen möchte, wie man darauf vernünftig programmieren können soll. Kennt ihr diese Folientastaturen zum Beispiel aus dem Fitnessstudio von Sportgeräten, wo ihr die Geschwindigkeit eures Laufbandes zum Beispiel einstellen könnt? Jetzt stellt euch das mal vor, das Laufband bekommt noch einige viele kleine Tasten hinzu, auf wenigen Zentimetern Fläche. Und darauf sollt ihr jetzt coden. Alter Schwede, auf keinen Fall. Ja, und das ist ja noch nicht mal alles, denn um den Kaufpreis möglich zu machen, verzichtete man auf einen dedizierten Grafikchip. Stattdessen nutzte man eine Eigenart des verwendeten Z80-Chips, welcher übrigens mit dem Intel 8080 kompatibel war. Der steckt in anderen Systemen. Der ZX80 erzeugte, während er fleißig am Rechnen war, fortlaufend neue Adressen auf seinem Adressbus. Ohne jetzt zu tief in technische Details abzudriften, Hintergrund war, den Arbeitsspeicher zyklisch aufzufrischen. Das war eine Art, die Daten da drin im Betrieb nicht zu verlieren. Sinclair und seine Jungs und Mädels zweckentfremdeten diese Eigenschaft, um so pixelweise Grafikdaten aus dem Speicher abzurufen und auf dem Bildschirm darzustellen. Das hatte nur leider einen klitzekleinen Nachteil. Bei jedem einzelnen Tastendruck auf dem matschigen Fitnessstudio-Style-Keyboard blankte der Screen einmal aus. Also, ich drücke eine Taste und für einen kurzen Moment ist der ganze Screen dann kurz eben blank, um dann wieder mit den ursprünglichen Inhalten gefüllt zu werden. Absolut undenkbar aus heutiger Sicht, aber damals als marktreif abgestempelt und an die Kunden gebracht. Nachfolger des ZX80 sollte dann kurze Zeit später der ZX81 werden, der bereits für 70 Pfund zu haben war. Das System war trotz erneuter Probleme ziemlich erfolgreich. So wurden innerhalb der ersten beiden Jahre weltweit um die 1,5 Millionen Einheiten abgesetzt und das, obwohl anfangs aufgrund der miesen Verarbeitung wohl fast jedes vierte Gerät reklamiert wurde. Die Phrase "Wir hatten ja sonst nix", die passt hier wahrscheinlich wie die Faust aufs Auge. Immerhin, das Blanken des Screens bei Eingaben und anderen Aktionen wurde nun, mehr oder minder umschifft. Ein Slow-Modus sorgte dafür, dass die Berechnungen der CPU nur noch dann ausgeführt würden, wenn der Rechner gerade Inhalte im nicht sichtbaren Bereich des Bildschirms darstellen sollte. Da habe ich keine passende Phrase für, aber das Wort Flickwerk, das kommt mir da irgendwie so ein bisschen in den Sinn. Im April 1982 war es dann endlich soweit. Mit dem ZX Spectrum fährt Sinclair das große Buffet auf. Und das vermutlich auch mit ein bisschen Frust im Bauch. Denn ein Jahr zuvor beteiligte sich Sinclair an einer landesweiten Ausschreibung. Die British Broadcasting Company, kurz die BBC, suchte nach einem Partner für ihr Konzept eines Lerncomputers. Für Schulen und das eigene Programm sollte der BBC Micro entwickelt werden. Ein universelles System, welches Schülern und der breiten Masse das Mysterium Computer näher bringen sollte. Mit seiner Expertise rund um seine drei bisherigen Computermodelle fühlte sich Sinclair bestens im Bieterstreit aufgestellt, um das System nach den Wünschen der BBC und vermutlich mit seinen Anpassungen am Konzept umsetzen zu können. Aber dazu sollte es nicht kommen. Haltet den Gedanken kurz fest. Die BBC, die war es auch, die der Geschichte rund um Sinclair 2009 eine anderthalbstündige Doku widmete. Microman nennt sie sich. Auch dort wird der Bieterkampf natürlich thematisiert. In der Dokumentation wird auch der Moment dargestellt, in dem die BBC bei ihm durchklingelt. Und sie zeigt seine impulsive Seite. Inwiefern das nun der Dramaturgie dienen sollte oder den wirklichen Charakter Sinclairs widerspiegelt, vermag ich nicht zu sagen. Im Film jedenfalls fällt nach der Absage durch die BBC zunächst die ein oder andere Beleidigung und das F-Wort. Nach einem Umschnitt sieht man dann nur noch sein Telefon im Flugmodus mit anschließender Schwerkrafteinwirkung. Später vermöbelt Sinclair in einem Pub dann noch Freund und nun Widersacher Chris Curry mit einer Tageszeitung. Dieser Chris, der für Acorn den Zuschlag der BBC bekommen hatte, nachdem deren mit sehr heißer Nadel gestrickter Prototyp die Anzugträger der BBC begeistern konnte. Aber zurück zu den positiveren Dingen. Der Nachfolger des ZX80 und ZX81 kommt auf den Markt. Mit minimal schneller getakteter CPU 16 bzw. 48 KB RAM, einer Auflösung von 256 zu 192 Pixeln mit 15 Farben und dank neuem ULA-Chip, der nun die CPU bei den Grafiktasks unterstützt, auch weitgehend ohne Screenblanking. Der ZX Spectrum ist geboren. In seinem schwarzen Gehäuse, da sah der Spechi doch deutlich edler aus als seine Vorgänger. Auf der rechten Seite trägt er einen rot-gelb-grün-blauen Farbstreifen, um auf seine Farbfähigkeiten hinzuweisen. Die Tastatur, die ist anders. Die Folientastatur, die war gewichen, aber dafür gibt's nun Gummiknubbel. Also wenige Millimeter hohe Gummitasten, die sich ebenfalls überschaubar gut betätigen ließen. Aber die Tasten sind mehrfach, teilweise bis zu sechsfach belegt. Hat man es einmal raus, lässt sich mit den ganzen Shortcuts Basic mit nur wenigen Tastendrücken programmieren. Vermutlich für die damalige Zeit gar kein so schlechter Kompromiss. Der Specky, der sollte nochmals erfolgreicher werden als seine Vorgänger. 5 Millionen Einheiten wurden weltweit abgesetzt. Hierzulande war er angeblich für eine Weile nach dem C64 der zweitbestverkaufte Heimcomputer. Zu haben war er hier im wunderschönen 1983 ab 400 Mark für die kleinere 16 KB beziehungsweise für 530 Mark für die Variante mit 48 KB. So richtig belegen lassen sich diese Verkaufszahlen in Deutschland aber leider nicht. Ja, und wer heute so ein 100er zu viel hat und die Retro-Nostalgie von damals nochmal oder auch erstmals erleben möchte, Retro Games Limited hat mit The Spectrum einen FPGA-Nachbau des Systems rausgebracht, der auch direkt eine Handvoll Spiele mitbringt. Beflügelt vom Erfolg des Spectrum rattert es bei Sinclair im Kopf. Für 84 wird ein neues Computermodell angekündigt, der Sinclair QL. Das QL steht dabei für Quantum Leap, also zu Deutsch Quantensprung. Ein neues, fortschrittliches System soll entstehen. Und tatsächlich, auf dem Papier kann das System überzeugen. Schnelle CPU, eine einfache grafische Benutzeroberfläche, verhältnismäßig hohe Auflösung, zwei eingebaute Tape-Speicher, Microdrives genannt, und ein verdammt nochmal richtiges Keyboard mit augenscheinlich halbwegs vernünftigen Tasten. Ein Traum. Aber aus dem Traum sollte ein Albtraum werden. Der Rechner, der floppte so richtig. Ursachen gab es einige. Hauptsächlich lag es jedoch wohl daran, dass das System deutlich später an die Kunden rausging als zunächst geplant und beworben. Die britische Fachpresse taufte das Gerät daraufhin um. Für sie stand das QL nun nicht mehr für Quantum Leap, sondern für Quite Late, also ziemlich spät. Das alleine war es dann aber vermutlich nicht. Irgendwann 84 startete dann die Auslieferung der Systeme, aber das Betriebssystem war noch gar nicht fertig. Kunden bekamen das dann später nachgeliefert, in Form eines Dongles, der dann dauerhaft aus dem Gehäuse rausragte. Viele der Systeme, gerade in den ersten Monaten, waren zudem wieder anfällig für Ausfälle und so wurde reichlich reklamiert. Als Sinclair dann gegen Ende 84 endlich funktionierende Systeme hätte liefern können und die Lager voll waren, überholten ihn die Wettbewerber von allen Seiten. Der Markt, der war schnelllebig geworden und die Wettbewerber, die hatten ihre Hausaufgaben gemacht. In der Folge verkaufte Sinclair im Jahre 86 dann seine Computersparte komplett an Amstrad. Neben Computern, Taschenrechnern und Uhren versuchte sich Sir Clive Sinclair auch an anderen technischen Herausforderungen. Bereits seit 79 entwickelte er das dann ab 1984 produzierte Elektrofahrzeug C5. Das nur 45 Kilogramm schwere Fahrzeug wurde von einem 250 Watt starken Motor angetrieben. Es hatte gerade genug Platz für eine Person und 40 Liter Gepäck. Mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 24 Kilometern pro Stunde sollte es so ca. 32 Kilometer Distanz überwinden können. Er wollte damit den Personennahverkehr revolutionieren. Die Reaktionen, die waren allerdings eher gemischt. Kritiker bemängelten unzureichende Sicherheit und den in seiner offenen Bauweise nicht gegebenen Schutz vor den Elementen. Schon im August 85 wurde die Produktion eingestellt. Sinclair Vehicles ging in die Insolvenz. Zwei Jahre vorher, 1983, wurde Clive Sinclair von Königin Elisabeth II. In den Ritterstand erhoben, was ihm das lustige Sir vor seinem Namen einbrachte. 2021, im Jahre von 81 Jahren, verstirbt Sir Clive Sinclair in seinem Haus in London. Ja, was bleibt, ist die spannende Geschichte eines Technikvisionärs, eines Tüftlers, der seine Technik auch anderen nahebringen wollte mit seiner Do-it-yourself-Mentalität. Ob man mit ihm hätte zusammenarbeiten wollen, weiß ich nicht. Auf fliegende Telefone und Rumgeschrei stehe ich irgendwie weniger, auch wenn das vielleicht irgendwie verdeutlichen mag, mit wie viel Herzblut er Dinge bewegen und seine Visionen umsetzen wollte. Dafür nicht nur einmal die entsprechend mutigen Schritte gegangen zu sein, um seine Vision gegen alle Widerstände zu verwirklichen, dafür muss ich ihm meinen tiefsten Respekt aussprechen. Ja, und damit endet diese Folge rund um Sir Clive Sinclair, seine Computer, seine Errungenschaften, seine Erfindungen, die manchmal gut funktionierten, manchmal nicht so gut funktionierten. Ja, ein spannendes Leben auf jeden Fall, auf das wir da, glaube ich, gerade zusammen ein bisschen zurückgeblickt haben. Für heute ist das schon wieder gewesen. Ich danke euch einmal mehr fürs Lauschen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also gerne bookmarken, sodass wir uns dann auch in naher Zukunft wieder hören können. Danke fürs Zuhören, bis dahin und tschüss zusammen.
Pad One, please. Der nächste Retro-Podcast von und mit der Torte.